Der Satz, Kinder sind unsere Zukunft, der ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Und das stimmt ja auch. Alles, was wir investieren in unsere Kinder und in unsere Jugendlichen, in ihre mentale Gesundheit, aber natürlich auch in ihre Bildung, das kriegen wir doppelt und dreifach zurück. Und umso verrückter ist es, dass wir genau das nicht tun. Unsere Schulen sind in einem miesen Zustand. Ich habe mich selber davon vergewissern können. Ich habe es sogar gedreht mit der Kamera und habe es nicht glauben können. Schon ein paar Jahre her. Wir haben immer mehr Schüler, die von der Schule abgehen, entweder ohne Schulabschluss oder einfach ohne Perspektive, nicht genau wissen, was sie machen sollen. Wir sind nicht gut, was unser Bildungssystem angeht. Das liegt auch daran, dass wir zu wenig Geld dafür zur Verfügung stellen. Mit wir meine ich wir als Gesellschaft, aber natürlich vor allem die Politik, die wir wählen, die Politik, die wir akzeptieren. Und unsere Kinder sind die Leidtragenden. Ich möchte das verstehen. Es gibt so diesen banalen Satz, ja, aber da kann der Bund ja gar nichts machen. Das ist Ländersache. Das ist so ein bisschen das Argument gegen alles, was sich irgendwie zum Positiven verändern könnte. Und übrigens auch, um ein Riesenbudget vielleicht parat zu stellen, damit Schulen besser ausgestattet sind. Ich kann nur das wiedergeben, was ich wahrnehme, aber ich spreche heute mit einem Mann, der das tagtäglich erlebt, weil er Lehrer ist und weil er ein sehr, sehr engagierter Mensch ist im Bereich Bildung. Bob Blume kennt auch die Seele der Schüler und mit ihm spreche ich heute darüber, was muss passieren, damit es eben doch irgendwann wieder besser ist an unseren Schulen. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Meine Freude ist gerade riesengroß, weil ich mich unglaublich doll darauf gefreut habe, dich kennenzulernen. Vor mir sitzt ein Lehrer. Bob Blume ist bekannt als der Netzlehrer, hat immer mal wieder sich sehr laut und sehr deutlich und sehr schlau und empathisch zu Wort gemeldet zum Thema Bildungssystem und Schule. Und du hast damit ganz, ganz viele Menschen für dich eingenommen, weil du dich traust, Dinge auszusprechen, weil du dich auskennst. Und mit dir möchte ich gerne sprechen über etwas, das mich auch fertig macht, nämlich unsere Schule, unser Bildungssystem. Schön, dass du da bist, Bob.
Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz direkt sagen, ich habe mich nochmal extra gefreut, denn ich führe ja schon das ein oder andere Gespräch und man merkt ja trotzdem immer, ob das für die Leute auch eine Pflichtaufgabe ist. Aber als wir miteinander gesprochen haben, dachte ich, also darauf habe ich jetzt nur mal richtig Lust.
Schön, das freut mich sehr. Ich glaube, jeder würde sagen, dass die Bildung ein wichtiges Thema ist. Jedem liegt es am Herzen, dass Schulen gut funktionieren. Und trotzdem fragt sich wahrscheinlich auch jeder und du und ich nochmal extra doll, weil wir beide in bestimmter Weise damit konfrontiert sind, warum gelingt es unserem wundervollen Land nicht, bessere Schulen zu errichten, ein besseres Schulsystem unseren Kindern und Jugendlichen anzubieten? Ich sag dir mal, wo ich mein letztes Erlebnis habe. Meine beiden Kinder sind durch die Schule durch. Ich habe vor einigen Jahren aber in der Schule, in dem Gymnasium meiner Kinder gedreht mit dem Kamerateam vom Frühstücksfernsehen und wir wollten einfach mal zeigen, Mensch, die sind ja wirklich marode und die Klassenzimmer sahen aus, wirklich, das gab's überhaupt gar nicht. Und dann bin ich ins Lehrerzimmer gekommen. Mhm. Und in einem Lehrerzimmer, wo 95 Lehrer waren, gab es 2 Computer. Mhm. Es gab dort 2 Computer. Ansonsten haben sich Lehrer einen Laptop mitgebracht. Aber nicht alle hatten einen Laptop oder was sie der Schule zur Verfügung stellen. Das heißt, fast 100 Menschen saßen auf engstem Raum, mini kleine Schreibtische und hatten 2 Computer zur Verfügung. Es muss ungefähr 2018, 2019 gewesen sein. Also total absurd. Ich sehe aber gerade, du bist gar nicht so erschrocken, weil das ist für dich gar nicht so was Ungewöhnliches, ne?
Nee, im Grunde genommen kann man, was das Schulsystem angeht, die Skurrilitäten wirklich aufzählen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es eine große Meldung im Januar 2021 gab, Berliner Lehrer bekommen jetzt eine Dienstmail. Und ja, dass das überhaupt eine Meldung ist, hat schon vieles gesagt. Ne? Ich habe damals, glaube ich, sowas getwittert, wie die Schulen sollen mit den Mitteln die Schülerinnen und Schüler beschulen, die ihnen möglich sind. Ich habe sogleich einen Reiter losgeschickt, um auf dem Marktplatz zu schreien. Das ist auf der einen Seite skurril und lustig und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr traurig, wie du das gesagt hast. Und im Grunde genommen kann man bei jedem Punkt, der angeführt wird, also zum Beispiel Technik, zum Beispiel Ausstattung, das auch verallgemeinern. Also mal eine Zahl. Alleine was die Gebäude angeht, haben wir gerade einen deutschlandweiten Investitionsstau von 45,7 Milliarden Euro. Und ich sage immer, diese 45,7 Milliarden Euro, das ist ja nicht so, dass die ins Schulsystem geschüttet werden könnten und auf einmal sehen die Schulen aus wie der Google Campus, weil das müssten sie. Jede Schule sollte der schönste Ort der ganzen Stadt sein. Sondern wenn man dieses Geld investieren könnte, was man nicht kann, dann würden die Fenster halt aufgehen. Ja, und dann würde es auf Toilette nicht reinregnen. Und das ist schon beschämend und einer der Gründe, warum ich auch sage, das muss doch irgendwie anders gehen.
Das muss anders gehen. Vor allem erleben wir ja jetzt schon Kinder und Jugendliche, die zum einen nicht gut ausgebildet sind, nicht gut gebildet sind und zum anderen auch mit dem Leben überfordert sind in einer Weise. Also wir haben ganz viele offene Ausbildungsstellen, wir haben aber auch ganz viele jugendliche Kinder, junge Erwachsene, die keine Stelle finden, die nicht reinpassen, die auch vielleicht sich gar nicht zutrauen, sich irgendwo zu bewerben. Das heißt, es ist so viel jetzt schon falsch gelaufen, dass man eigentlich heulen könnte darüber. Aber bevor wir anfangen zu heulen, sprechen wir hier jetzt darüber, was ich tun müsste, damit es Schritt für Schritt besser ist.
Es geht immer darum, die Welt wird schneller und komplexer und so, und das sagen immer alle. Und man nickt und denkt, ja, aber ist das wirklich so? Ja, das ist so. Es gibt ein tolles Buch von Christian Stöcker, Das Experiment sind wir. Da zeigt er, dass die große Beschleunigung stattfindet. Zwischen 1950 und jetzt gab es exponentielles Wachstum in ganz vielen Bereichen. Das ist manchmal gut. Und oftmals schlecht. Aber es führt zum Beispiel zu so einer einfachen Tatsache, dass wenn man fertig ist mit der Schule, man plötzlich die Auswahl hat von ungefähr 20.000 Studiengängen. 20.000 Studiengängen. Das sind jetzt natürlich nicht 20.000 einzelne unterschiedliche, aber das zeigt so ein bisschen, es geht nicht darum, dass es nichts geben würde, sondern es gibt eigentlich einen Überfluss. Und so einen Überfluss, dem kann man begegnen, aber dafür braucht es Selbstbewusstsein, Orientierungssinn und vor allen Dingen, und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, Lust dazu, weiterzumachen, weiterzulernen. Und diese Form, diese Flexibilität, die hat man möglicherweise vor 20, 40 oder 50 Jahren nicht gebraucht, weil man gesagt hat, okay, also entweder studiere ich, dann gibt's halt 7 Studiengänge, so, einen davon nehme ich, ist jetzt ein bisschen überspitzt, oder ich mache eine Ausbildung, das ist auch in Ordnung. Aber diese Individualisierung und dieser Überfluss, der führt dazu, dass ich sage, wir brauchen Kinder und Jugendliche, die in ihrer Schulzeit Lust am Lernen entwickelt haben, wissen, wie es geht. Und letzter, wahnsinnig wichtiger Punkt, Selbstwirksamkeit erlebt haben. Mhm. Aber wenn du nach, sagen wir mal, 9 bis 13 Jahren aus der Schule rauskommst und zurückblickst und das Gefühl hattest, eigentlich war ich ohnmächtig. Eigentlich wurde ich nicht gefragt und eigentlich musste ich nur irgendwelche Schnipsel in mich reinfressen, die mir vorgelegt wurden, dann hast du vor allen Dingen eins nicht, Lust weiterzulernen. Und das ist absolut fatal.
Das ist wirklich fatal. Ich würde sagen, meine Kinder sind, also sie sind gut durch die Schule gekommen. Die hatten keine großen Probleme. Aber ich wünschte mir so sehr, dass sie besser unterrichtet worden wären. Die hatten ein paar tolle Lehrer und die hatten ein paar Lehrer, die waren nicht gut. Und das ist eigentlich nicht das Problem, weil das würde ich von meiner Schulzeit auch sagen. Wahrscheinlich ging es dir auch so. Man hat so ein paar Lehrer, die sind so Leuchttürme und die nehmen einen mit und die inspirieren einen tatsächlich, genau das zu wollen, ganz viel lernen zu wollen, mitzunehmen. Und ein paar, die haben es einfach vielleicht nicht ganz so gut drauf, warum auch immer das so ist. Aber bei denen war so viel im Argen. Auf einer bestimmt eher besseren, normalen Schule, war keine Privatschule, ganz normale Schule, aber natürlich irgendwie ein nettes Einzugsgebiet, weniger Probleme als in Schulen, die in schwierigen Stadtteilen vielleicht sind. Und trotzdem ist es so, die haben sich manchmal lustig gemacht über die Schule, weil es so absurd war. Es fielen so viele Unterrichtsstunden aus. Die Mädchenklos hatten gar keine Tür. Also mehrere Toiletten hatten gar keine Tür. Und Toilettenpapier, Seife, alles nicht vorhanden. Also es war so irrwitzig, ja. Und gerade die Unterrichtsfächer, die eigentlich so wichtig sind, sind oftmals ausgefallen. Was ist dein Eindruck? Was wünschen sich Kinder, die zur Schule gehen?
Du hast gerade eigentlich das allerwichtigste Wort gesagt. Inspirieren hast du gesagt. Mhm. Ich spitze es ein bisschen zu. Es gibt keine Wissensvermittlung. Es gibt keinen Wissensvermittler. Ich kann Wissen nicht vermitteln. Wir tun zwar so, als wenn das so wäre, wie 1950, der Lehrer ist das Medium, ich sag euch, wie es richtig ist und ihr schreibt es dann hinterher in der Klausur auf. Aber lernen kann jeder nur selbst. Und weil jeder nur selbst lernen kann, gibt es dann verschiedene Techniken. Drohkulissen, Noten, vielleicht irgendwelche Sanktionen oder so. Aber Inspiration ist das Allerwichtigste bei Lehrpersonen. Inspiration hat aber natürlich auch immer mit Beziehungen zu tun. Und jetzt kommt der Treppenwitz. Um Lehrer zu werden und zu sein, ist das aber völlig zweitrangig. Sondern jemand, der sehr gute Noten hat in seinem Studium und später im Referendariat, der muss nicht zwangsläufig Menschen mögen. Ich habe das sogar schon in Gesprächen miterlebt, wie eine junge Frau, ich war ein junger Mann, mir gesagt hat, du, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, aber jetzt bin ich so weit, jetzt ziehe ich es halt durch. Und die sind dann 40 Jahre lang in dem Beruf und unterrichten ein Stadion voller Kinder und Jugendliche. Und das ist sozusagen einer dieser Systemfehler, die zwar frustrierend sind, aber an denen man was machen könnte.
Wie findet man bessere Lehrer?
Also zunächst einmal Autonomie der Schulleitung. Hört sich jetzt ein bisschen unsexy an, aber es ist so. Wenn ich eine Schulleitung bin und ich sage, pass mal auf, ich habe hier ein Kollegium von 50 Leuten, wir wollen innovativ arbeiten, wir wollen Freiräume schaffen, wir wollen Selbstwirksamkeit fördern. Wie kriege ich da Leute? Dann kriege ich 3 Leute zugewiesen bei einer normalen staatlichen Schule und einen finde ich super, die anderen beiden nicht so gut und den dritten, den finde ich sogar gar nicht gut. Und wenn dieser dritte das beste erste Staatsexamen hat, nicht zweite, das erste, sein Studium, dann muss ich den nehmen. Der könnte sagen, auf so eine Schule habe ich eigentlich gar keinen Bock, aber gut, sonst finde ich halt keinen Job. Und dann muss ich den nehmen, der ein besseres erstes Staatsexamen hat und nicht den, der dafür brennt, der im Staatsexamen vielleicht eine 2 hat, aber der sagt, ey, ich freue mich unglaublich, hier da sein zu können. Und nochmal, das ist ein Systemfehler, weil das verlangt von den Schulen eigentlich so eine krasse Arbeit zu leisten, dass sozusagen derjenige, der da hingeht, denkt so, boah, nee, hier ist so viel Freiarbeit und Selbststeuerung und so. Und die Schülerinnen und Schüler, die können sogar mitbestimmen, da habe ich gar keinen Bock. Ne, und das zu schaffen. Also das wäre sozusagen ein Punkt, der theoretisch, politisch machbar wäre.
Das könnte man gesetzlich ganz einfach.
Das könnte man, also ganz einfach ist nichts im Schulsystem, weil es so viele Verantwortliche gibt. Aber aus meiner Sicht könnte man das machen, ja.
Lass uns darauf gleich mal kommen, was Ländersache ist, was Bundessache ist. Das ist ja auch immer das Argument, dass alles nicht geht. Lass uns nochmal zurückkommen zu den Schülern. Wonach sehnen sich Schüler? Wobei blühen sie auf?
Bestes Beispiel dafür, Theater AG heißt erstmal, dass man über ein Jahr lang miteinander arbeitet und zwar über Klassengrenzen erstmal hinweg. Und das sieht man dann hinterher auch, ne? Wie der 8-Klässler die 12-Klässlerin zum Abschied umarmt. Man ist sich natürlich auch vertrauter, weil man durch den Raum geht und so tut, als wäre man ein Hirsch und ein Reh. Aber was da passiert, ist etwas, was auf ganz vielen Ebenen bemerkenswert ist. Erstmal, die Schülerinnen und Schüler bringen Leistung. Das ist mir wichtig, das zu sagen, weil das ist immer so der Take. Ich höre immer, ja, aber was ist denn mit der Leistung, die Leistungsgesellschaft, Druck? Wir brauchen den Druck, weil wir leben in der Leistungsgesellschaft. Nein, nein, die bringen Leistung, aber ohne Druck. Und die sind so leidenschaftlich, dass sie am Freitagnachmittag um 3:45 erst anfangen und sagen, ich habe mich die ganze Woche gefreut. Ich hatte eine Schülerin, die hat gesagt, ich wollte die Schule wechseln und bin wegen dieser AG da geblieben. Ja. Und dann passiert plötzlich noch was ganz anderes. Nämlich auch wieder eine Schülerin, die gesagt hat, wir haben jetzt 4 Wochen Theater AG gemacht. Ich habe überhaupt kein Problem mehr, Referate zu halten. Es zeigt einfach, guck mal, es geht noch mehr, es geht noch mehr. Dann ist erstmal vor anderen Leuten zu stehen und etwas, was du im besten Fall gut vorbereitet hast, vorzutragen, nicht mehr das große Problem. Und da sehe ich die jungen Leute wachsen innerhalb von einem Jahr. Und das ist eine Form von Leidenschaft, die ich dann natürlich auch versuche, auf die anderen Dinge zu übertragen.
Ich habe Theater AG angefangen in der 8. Klasse bis zum Abitur. Und ich würde sagen, für meine Entwicklung, auch für meine berufliche Vorbereitung, absolut, war das wichtiger als alles andere, was ich an der Schule gelernt habe.
Ja, klar.
Ich habe natürlich eine Lehrerin gehabt, die uns die Schüler geliebt hat, die uns mitgenommen hat, du hast es gerade nochmal zitiert, die uns sehr inspiriert hat. Das ist natürlich nicht jedem Lehrer und jeder Lehrerin so gegeben, aber grundsätzlich solche Aktivitäten, die so ein bisschen fernab vom Bildungsplan sind, die bringen etwas, das kann man aber vielleicht nicht in Noten fassen oder du kannst es nicht in so ein Curriculum packen oder kann man es doch?
Naja, erstmal würde ich sagen, du kannst gar nichts in Noten packen. Ne? Wir tun immer nur so, als wenn Noten, das heißt in dieser Fachsprache, reliabel, objektiv und valide. Also mit anderen Worten, ich verlange von dir etwas ab, von dem du weißt, dass es abverlangt werden kann. In Wirklichkeit stimmt das aber nicht, ne? Weil du am Ende einer Einheit, wie es heißt, eine Klassenarbeit schreibst, 4 Stunden lang, keine Ahnung, vielleicht hat das Mädchen gerade die Tage, Vielleicht ist eine Baustelle daneben. Vielleicht war davor Matheunterricht. Vielleicht ging es dir nicht. Also was genau wird da eigentlich geprüft und getestet? Was genau? Die Situation wird getestet und die Art des Tests wird getestet. Prüfungen prüfen das, was Prüfungen prüfen können. Mhm, das geht aber zum Beispiel anders. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe mit Schülerinnen und Schülern ein ganz tolles Buch gelesen, nennt mich nicht Ismael, und habe alternative Prüfungsformate mit denen gemacht. Das hieß, die durften zusammenarbeiten, die durften ganz unterschiedliche kreative Dinge machen. Sie mussten nur, und das ist Teil der Aufgabe, reflektieren, was sie warum wie gemacht haben. Mhm. Das gilt auch für KI. Also kann ich plötzlich nicht einfach nur, KI macht das und ich gebe es ab, sondern warum habe ich das? Wie habe ich das eigentlich gemacht? Und da haben zum Beispiel 3 Schüler eine Minecraft-Map gemacht. Das heißt, eine 3-dimensionale begehbare Computerwelt, genau auf der Grundlage von Seiten des Buches, die sie für relevant gehalten haben. Wir haben ungefähr 10 Stunden für gebraucht, ordentlich investiert, weil die das so geil fanden. Ah ja, und dann soll mir jemand sagen, das ist jetzt keine Leistung. Aber es ist natürlich was anderes, als sozusagen am Ende einer Einheit innerhalb von 3 Stunden alle mit dem Füller dasselbe zu derselben Frage schreiben zu lassen.
Was ich manchmal gedacht habe, wenn du so viele Tests schreibst, immer dann, wenn ein Test geschrieben wird, wird ja nichts Neues gelernt. Das heißt, es ist immer schon wieder eine Unterrichtsstunde, wo man nicht irgendwas Neues gesehen, Neues gehört, Neues erlebt hat als Schüler und dachte mir auch manchmal, was ist das für ein Irrsinn? Und ich komme aus einer Zeit, wo man noch so mehr oder weniger zumindest Frontalunterricht schon gemacht hat, ja. Und ich war schon froh, wenn überhaupt richtig Unterricht stattfand bei meinen Kindern. Aber das ist wirklich Irrsinn, wie viel Zeit vergeudet wird in der Schule.
Und das total Interessante ist auch, also wir haben uns, finde ich, an so Merkwürdigkeiten gewöhnt. Deshalb, ich finde es immer total spannend, Dinge, die man als Normalität betrachtet, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Jetzt nicht nur, weil es irgendwie witzig ist oder so, sondern damit man sich die Absurdität klar macht. Man lernt 6 Wochen etwas, alle im selben Takt, preußischen Standardsystem sozusagen, vielleicht auch noch frontal. Und dann schreibt man eine Klassenarbeit. Und jetzt sagen wir mal, 5 Leute schaffen es nicht. Also nicht ausreichend. Was passiert denn dann? Es passiert was ganz Absurdes, nämlich, naja, ihr habt jetzt 6 Wochen mit den Mitschülern, mit dem Lehrer etwas nicht verstanden. Das müsst ihr euch jetzt aber selbst beibringen, weil jetzt geht es weiter. Jetzt kommt die nächste Einheit und übrigens, die baut auch darauf auf. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich dem Kind sagen, ja, jetzt mach das schön mal selbst. Und das ist übrigens etwas, wo auch viel Gelder reinfließen. Wir haben eine 1 Milliarde Euro pro Jahr Nachhilfeindustrie. Mhm. Im Grunde genommen besser als jede Studie, um zu zeigen, wie ungleich das Schulsystem ist. Weil diese Nachhilfe kann sich natürlich auch nicht jeder leisten.
Die kann sich nicht jeder leisten und die trifft oftmals die, die sowieso schon alleingelassen sind mit der Aufgabe, die Kinder gut zu betreuen. Also wie viele Alleinerziehende müssen voll arbeiten, um ihre Kinder zu finanzieren und suchen dann händeringend Nachhilfelehrer, eine Nachhilfelehrerin. Wie müsste der Unterricht aussehen, dass die 3 bis 5 Schüler, die den Test eigentlich gar nicht bestanden haben, trotzdem nicht direkt abgehängt werden?
Das sind unterschiedlichste Dinge, aber das Wichtigste ist erstmal, dass natürlich, wenn das so beibehalten werden muss, also wenn klar ist, okay, wir müssen am Ende eine Klassenarbeit schreiben, geht halt nicht anders. Manchmal ist das so, ne? Was weiß ich, 10. Klasse jetzt, wir müssen eine Klassenarbeit schreiben, weil danach ist halt Abitur und wenn ich mit denen jetzt Sachen mache, die total toll finden, aber dann sind sie nicht vorbereitet auf die Prüfung, dann fällt es auf mich zurück. Dann wäre zum Beispiel ein ganz simples Ding natürlich zu sagen, wir schreiben jetzt erstmal so eine Art Mock-Klassenarbeit.
Was heißt das?
Also ein Mock-Test wäre auf Englisch also so eine Art, wie nennen wir es, Fake, also die nicht bewertet wird.
So eine Probearbeit,
genau. Und auf dieser Probearbeit basiert dann die Diagnose davon, was eigentlich besser gemacht werden müsste und was nicht. Mhm. Und das ist übrigens auch nachvollziehbar und mit Studien belegt die wirksamste Art und Weise, dass Kinder und Jugendliche sich verbessern, konstruktives Feedback. Mhm. Und dann kommen jetzt natürlich Lehrkräfte und sagen, ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich habe 32 Schüler da drin sitzen. Ich kann doch jetzt nicht jedem Einzelnen ein konstruktives Feedback geben. Und das ist übrigens auch so, was übrigens zu der absurden Handlung führt, dass mir manchmal Schüler auf Instagram schreiben, können Sie das bitte für mich betrachten? Meine Lehrerin will das nicht machen oder wird sonst benoten. Die Lehrerin sagt, sie kann so eine Testarbeit mit nach Hause nehmen und korrigieren, damit derjenige weiß, was er gut oder schlecht gemacht hat. Aber sie benutzt es dann direkt. Was das Ganze natürlich total konterkariert.
Ja, das ist ja Quatsch.
Ah ja, ist Quatsch. Aber sonst wäre es halt für sie noch mehr Arbeit. Ja. Und jetzt kommt KI ins Spiel. Wenn die Lehrpersonen mit KI fit sind, dann können sie nämlich dafür sorgen, dass die KI quasi so eine Art digitaler Hauself sind. Also die Harry Potter-Fans kennen das so ein bisschen. Dann kann man es schaffen, dass Schülerinnen und Schüler genau auf der Grundlage ihres Niveaus konstruktiv begleitet werden. Das macht mich als Lehrer nicht überflüssig, im Gegenteil, ich gehe immer noch mit. Aber ich werde plötzlich zu etwas anderem. Ich werde nicht der Bewerter, sondern ich bin derjenige, der sie dabei unterstützt, sich zu verbessern. Und das ist ehrlich gesagt doch genau das, was Schule leisten müsste, oder? Also neben dieser Inspiration und so weiter, was wir gesagt haben, dass man das Gefühl hat, ich konnte es erst noch nicht, aber mit Hilfe aller Werkzeuge, Methoden und unterschiedlicher Zugangsweisen habe ich mich jetzt verbessert.
Darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Warum noch lernen? Ist gerade rausgekommen. Ein ganz spannendes Buch, wo du nämlich darüber schreibst, wie Schule aussehen könnte, wenn man KI bestmöglich nutzt. Weil das muss man auch sagen, die Jugendlichen benutzen das ja sowieso schon. Für ihre Bewerbungsgespräche kriege ich jetzt so mit. ChatGPT wird ständig eingesetzt, was natürlich auch ein Vorteil sein kann, weil du dir bestimmte Dinge nochmal erklären lässt, die du vielleicht in der Vorlesung oder im Unterricht nicht so gut mitbekommen hast. Die Frage ist nur, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe mit Lehrern, zum einen gibt es wahnsinnig schlechte Ausstattung in den Schulen und zum anderen sind ganz viele Lehrer damit komplett überfordert und einige haben auch gar keine Lust, sich da weiterzubilden.
Genau, aber also was wichtig ist in diesem Buch, warum noch lernen, da ist KI nur ein Teil. Denn das Hauptargument des ganzen Buches ist, dass wir das Lernen selbst viel mehr in die Schule bringen müssen. Und zwar genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Wenn ich mich in einem Schulsystem, wie es gerade ist, vorne hinstelle und sage, ich erkläre euch jetzt mal eine Interpretation, aber ihr müsst die zu Hause schreiben, dann kann ich doch keinem Kind vorwerfen, dass die KI das macht. Übrigens, diese KI gab es auch vorher schon. Die hieß Papa. Mhm. Es gab Eltern, die dann angerufen haben und gesagt haben, wieso habe ich für meine Präsentation nur eine 2 gekriegt? Ja. Ehrlich, echt.
Ja, ich habe auch eine Bekannte, die hat nochmal Abitur gemacht mit ihrem Kind, weil sie alles, jedes Schulbuch hat sie für zu Hause gekauft und hat alles mitgelernt, ist der absolute Irrsinn. Das hat es ja schon immer gegeben, weißt du? Und ich würde jetzt gerne versuchen zu überlegen, einmal nochmal skizzieren, wie ist der Zustand in den Schulen und dann zu überlegen, wie könnte ein Weg sein? Ich weiß, dass ganz viele Menschen sich diese Gedanken machen, aber ich möchte es gerne mit dir besprechen, weil ich glaube, dass du neu denkst und auch mutig bist, Sachen zu fordern. Ich habe jetzt gerade beschrieben, in der Schule, es gibt 2 Computer für 100 Lehrer. Es gibt überhaupt nicht genug Platz. Sie haben nicht mal einen richtigen eigenen Schreibtisch, um daran zu arbeiten. Die Klos sind kaputt. Es gibt kein Toilettenpapier. Die Turnhalle ist 1,5 Jahre nicht benutzbar gewesen. Und so weiter und so fort. Also Situationen, die wirklich als Arbeitsatmosphäre eine Katastrophe sind. Wie beschreibst du den Zustand an Schulen, die du kennengelernt hast?
Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass Veränderung auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist erstmal ein finanzielles Problem. Das andere ist aber etwas, das Lehrer und auch Eltern machen können. Was Lehrer machen können, ist Mut haben. Mut zu haben, zu sagen, ich möchte so Unterricht gestalten und Lernen initiieren, dass ihr alle auf einem guten Stand seid. Und wenn wir 8 Wochen brauchen, dann machen wir es so. Und ob wir Fabeln jetzt noch machen oder nicht, oder ob ihr wisst, was ein Präpositionalobjekt ist, scheiß drauf. Das kann man jetzt schon
aber
machen.
Aber hat man diese Autorität, diese Autonomität als Lehrer? Weil ich weiß, dass es ganz oft hieß, die haben es noch gar nicht begriffen. Wir müssen aber durch zum
Nächsten. Ja, aber was soll man? Nö, ja, hat man, glaube ich. Ja, hat man. Gut. Das Problem ist folgendes. Man hat als Beamter ja total die Autonomie. Weißt du, wo man das sieht? Bei den Schlechten. Bei den ganz Schlechten. Es gibt Lehrer, und also sorry, ich stelle mich jetzt dadurch nicht als Superlehrer des Jahres hin. Aber es gibt Lehrer, da weiß jeder, der macht so Kackunterricht, der wird erstmal zu Gesprächen geführt, aber da kannst du auch nichts machen und irgendwann wechselt er die Schule. Das sind wie Wanderpokale.
Ich weiß.
Aber wenn es die Schlechten doch machen können, ohne dass sie irgendwas fürchten müssen, wieso können es die Guten nicht machen? Hm. Ich saß letztes Jahr neben der damaligen Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Frau Günther Wünsch, und die sagte das auch. Die sagte, Lehrer habt Mut. Und mit der neuen beziehungsweise der niedersächsischen Kultusministerkonferenzfrau, die sagte sowas wie, es ist doch erstaunlich, dass die Schulen, die den deutschen Schulpreis gewinnen, dies immer trotz der Vorgaben des Kultusministeriums machen und nicht wegen. Das sagen die Leute selbst. So, aber jetzt kommt's. Ich arbeite trotzdem dafür, meinen Lehrerinnen und Lehrerkollegen nicht sagen zu müssen, du musst Grenzen überschreiten, du musst mutig sein und du musst im Grunde genommen in sowas arbeiten, was man so brauchbare Illegalität nennt, sondern ich arbeite dafür, dass das System selbst sogar Incentives dafür gibt, es besser zu machen.
Also Belohnungen.
Belohnungen dafür, es besser zu machen. Oder zumindest keine Sanktionen. Zumindest nicht so dieses, dass man so duckmäuserisch wird und so denkt, oh, ich könnte das jetzt anders machen, aber vielleicht kriege ich einen drüber. Und das ist ein dickes Brett. Und das ist übrigens auch deshalb ein dickes Brett, weil wir alle gewöhnen uns an eine bestimmte Form von Arbeit oder Vorgehen und so weiter. Und ich habe wirklich festgestellt, in Schulen, die sich verändern und wo es Leute gibt, die diese Veränderung nicht machen wollen, dass es für Menschen einfacher ist, auf eine Art und Weise zu leiden, die sie kennen, als sich in eine Art und Weise zu geben, die vielleicht besser ist, aber die sie nicht kennen.
Ich glaube einfach, so ist der Mensch. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die Hoffnung haben sollten, dass sich plötzlich Lehrer Dinge trauen, die eigentlich verboten sind, weil natürlich suchst du einen solchen Beruf, wo klare Strukturen sind, weil das dein Naturell ist. Damit will ich jetzt nicht so tun, als würden Lehrer sich einfach gerne in irgendein System reinbegeben, aber man muss ja mit den Menschen arbeiten und leben, die es nur so gibt in seinem Umfeld. Und bei Lehrern ist es so, die Lehrer, die wir haben, sind in unseren Schulen. Was können wir aber dafür tun, dass die Schule von Grund auf besser strukturiert ist, dass sie besser ausgestattet wird, dass der Unterrichtsstoff so vermittelt werden kann, dass genug beim Schüler ankommt?
Ja, also erstmal wollte ich ganz kurz sagen, das ist ja ein bisschen auch ein Systemfehler, ne? Weil ja.
Lass uns über den Systemfehler sprechen. Also, was ist der Systemfehler?
Na ja, das Beamtentum in dem Fall. Also ganz klar. Weil wenn du das Beamtentum, das ist ja der Hauptgrund dafür, dass man zumindest in diesem beruflichen Kontext sagen kann, okay, dann bin ich safe. Mhm. So. Wenn das Beamtentum aber in einem Land abgeschafft wird, wie Berlin es versucht hat, dann gehen die Lehrer woanders hin. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und das wiederum wird heißen, eigentlich müsste man das überall abschaffen, sage ich jetzt mal, und kriege wahrscheinlich sehr viele Zuschriften. weil natürlich gibt es auch Lehrer, die dann zu Recht sagen, ja, aber das ist das, was ich habe. Ich kriege keine Boni. Im Grunde genommen könnte ich auch sagen, je mehr ein Lehrer arbeitet, desto weniger verdient er. Hm. Und das kann ich als Deutsch-, Englisch- und Geschichtslehrer wirklich so sagen. Denn bei mir war es so, wenn du zwei Oberstufenklassen hast oder so, dann sitzt du jedes Wochenende an der Korrektur. Und du kriegst da nichts anderes. Also in Hamburg wird das Gott sei Dank anders gemacht. Ne? Da ist sozusagen ein Deutschfach dann so ein bisschen aufgewertet, dann hast du ein bisschen weniger Stunden oder so. Aber das ist ein Problem, weil eigentlich bräuchten wir ja so eine, ich habe es mal Start-up-Mentalität gemacht. Wen brauchen wir eigentlich an Schulen? Wir brauchen doch an Schulen Leute, die sagen, boah, hab ich Bock, Dinge auszuprobieren und besser zu machen und eine andere Fehlerkultur zu entwickeln. Ja? Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil, der richtet sich auch ein bisschen an die Eltern. Weil, wenn man seine Vorstellung von Schule auf das Kind überträgt, haben es die Lehrer auch nicht so leicht, die was anders machen. Also wenn die Frage immer ist, und was hast du für eine Note, anstatt, und was hast du heute gelernt? Wenn das ist, warum hast du in dem Test das nicht verstanden, anstatt, wie können wir dich unterstützen, das anders zu machen? Wenn die Vorstellung ist, oh, die andere Klasse ist mit dem Stoff weiter, anstatt zu sagen, okay, ihr habt länger gebraucht, aber ihr habt total wichtige Methoden für das weitere Schulleben. Dann ist man sozusagen auch von der Elternseite, ich will jetzt gar nicht sagen mitverantwortlich, aber deshalb ist es wichtig, die Eltern auch mit ins Boot zu holen. So, und jetzt kommt.
Aber ist es nicht so, dass genau die Eltern, die sowieso ihren Kindern ganz gute Unterstützung geben, die sie motivieren, die sich auch mal hinsetzen und vielleicht ein bisschen Vokabeln mit denen lernen, die werden das noch besser machen und die anderen, die vielleicht selber eine so miese Schulerfahrung gemacht haben, es gar nicht besser können, Bob.
Ja, ja, klar.
Die werden es noch weniger gut machen und es wird immer weiter auseinandergehen.
Genau, und tut's ja auch. Ne? Tut's also ja auch. Das deutsche Bildungssystem ist im internationalen Vergleich das ungerecht, also nicht das ungerechteste überhaupt, aber ist sehr ungerecht. Aber jetzt kommt's. Und das ist etwas, was eine sehr unbequeme Wahrheit ist, sage ich mal. Das System, wie es ist, bricht nicht zusammen, weil es genügend Leute gibt, für die es noch funktioniert. Also ich gebe dir ein Beispiel. Am 23.11.2023 gab es einen internationalen Bildungsprotesttag. Da haben 91 Initiativen mitgewirkt. Und es waren 20.000 Leute auf der Straße. Es war einmal in der Tagesschau, aber also ja, wirklich, warum so, ne? Und natürlich, ich meine, da kommen immer individuelle Gründe dazu. Nicht jeder hat Lust, dann irgendwie Samstag auch nochmal auf eine Demo zu gehen und so weiter und so fort. Aber es braucht Druck. Denn das mit Druck, was passiert, das haben wir ja festgestellt. Du hast nämlich gerade von vor Corona gesprochen. Ohne Corona wären wir ja noch viel weiter hinten. Diese ganze Entwicklung, dass man jetzt zumindest, auch nicht überall, aber dass man zumindest flächendeckend einigermaßen WLAN hat. wie gesagt, auch nicht überall, dass es mittlerweile digitale Schulpläne gibt und so weiter. Das wäre ohne Corona nicht möglich gewesen. Und das sagt mir, so eine gewisse Form der Alternativlosigkeit oder genügend gesellschaftlicher Druck hilft auch bei solchen Veränderungen.
Ich habe letztens einen Podcast gehört, da war Marion Horn, die Chefin der Bild-Zeitung bei Paul Ronsheimer. Das ist eine ganz interessante Folge übrigens, weil sie wird eigentlich damit konfrontiert, welche Themen macht die Bild, wo schlägt die Bild total über die Grenzen, wofür schämt sie sich für Schlagzeilen und so weiter. Das war ein ganz interessantes Gespräch. Und sie sagt, was ich mir am allermeisten vorwerfe, ist, dass wir die Kraft und Power haben, wirklich Druck auszuüben. Ja, das sehen wir jetzt auch gerade, wenn der Bild irgendwas nicht gefällt oder der Bild eine Person nicht gefällt, dann können die ihre Macht auch mal überstrapazieren, um es noch freundlich auszudrücken oder auch ausnutzen. Und sie sagt, ich schäme mich eigentlich dafür, dass wir nicht den Druck jeden Tag ausüben, dass das Bildungssystem sich ändern muss, weil das ist das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, was wir verbessern müssen. Und das zeigt ja irgendwie, ist nicht so sexy. Ne? Wir wollen alle unsere Kinder besser ausbilden. Wir wissen alle, dass die Schulen so irre schlecht ausgestattet sind. Aber wir gehen dafür nicht auf die Straße. Ich weiß, ich bin in der Corona-Zeit mit vielen, vielen Kolleginnen. Wir haben da so eine kleine Social-Media-Kampagne gemacht, dass wir gesagt haben, wir gehen erst wieder zur Arbeit, wenn unsere Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Weil ich das ganz schlimm und absurd fand, dass man es so hingenommen hat, dass die monatelang nicht zur Schule gegangen
Marlene,
sind.
Marlene, das ist doch einer der Gründe, warum ich ganz am Anfang des Gesprächs gesagt habe, dass ich mich so auf unser Gespräch freue. Ich hatte letztens eine Redakteurin dran aus dem Deutschlandfunk, das sage ich in dem Fall, weil sie sozusagen begeistert war und so, aber die hat gesagt, wir brauchen ein anderes Wort. Wir brauchen ein anderes Wort. Irgendwie ist das leer, irgendwie ist das durch, irgendwie haben die Leute...
Weißt du, woran es auch liegen kann? Darüber bin ich wahnsinnig frustriert. Wenn es denn heißt, wir müssen etwas ändern, es muss, genau wie du sagst, die Schulsysteme müssen irgendwie verstehbar sein. Ja? Mhm. Und du musst auch wechseln können, wenn du in Berlin groß geworden bist und du wechselst nach Schleswig-Holstein, musst du mit ähnlichem Material da ankommen. Bei allen diesen Argumenten, auch es wird was finanziert, aber es kommt nicht an den Schulen an. Das Argument heißt immer, ja, Bildung ist Ländersache. Das müssen die einzelnen Bundesländer entscheiden. Mit dem Ergebnis, dass viel zu wenig Geld vorhanden ist. Und theoretisch hätte der Bund mehr Geld, aber praktisch muss es das Land finanzieren. Und alleine, weil wir das schon 100.000 Mal gehört haben, denkt man, man kann nichts ändern. Wir müssen aber was ändern.
Und vor allen Dingen, der Zirkus ist gerade im vollen Gange für den sogenannten Digitalpakt 2.0. Die brauchen mittlerweile 9 Monate, um aufeinander zuzugehen, wie die digitalen Geräte bzw. die Administration weitergeführt werden. Der erste Digitalpakt, der hat da für Geräte gesorgt, auch nicht überall. Aber jetzt ist halt die Frage, was ist denn, wenn die kaputt sind? Was machen wir denn dann? Und das ist wirklich ein schlimmes Schauspiel, das stimmt.
Es steht im Grundgesetz, dass praktisch Bildung Ländersache ist, nämlich die Kulturhoheit bei den Ländern liegt und die wiederum für ihre Schulen sorgen. Mit dem Ergebnis, dass jedes Bundesland irgendwie was neu ausprobiert und dann nach 2 Jahren feststellt, ach, ist doch nicht so gut gelaufen, machen wir wieder anders. Das ist ein unglaublicher Energieverlust, anstatt einmal zu sagen, wir ändern etwas im Grundgesetz. Oder ist das keine Lösung?
Das Interessante ist, nicht nur, wenn es nicht funktioniert, sondern sogar, wenn es funktioniert. Ganz kleines Beispiel. Als jetzt ChatGPT auf den Markt gekommen ist, hat NRW das Land Nordrhein-Westfalen in der unglaublichen Geschwindigkeit von mehreren Monaten eine PDF rausgebracht, wie man mit KI umgehen kann. Also es ist jetzt nur ein bisschen polemisch. Es war schon toll. Also, ne, 3-4 Monate. Weil, kleiner Hinweis, in Baden-Württemberg war die offizielle Handreichung, wie digitaler Unterricht während Corona geht, die ist rausgekommen, Weihnachten 22 oder sowas, quasi gleichzeitig mit dem Brief, dass man es jetzt aber nicht mehr machen soll. Mhm. Also das hat so lange gebraucht, dass man dann schon gar nichts mehr damit anfangen kann. Gut, NRW macht das. Jetzt könnte man doch sagen, okay, Bildungsföderalismus hin oder her, jetzt übernehmt doch in Herrgotts Namen alle diese PDF und fügt halt eure Links zu euren Fortbildungen und zu eurem Server. Nein, das wird 16 Mal hintereinander gemacht. Das wird alles doppelt und dreifach gemacht.
Wer macht es?
Naja, die einzelnen Länder. Wir haben da die Leute da natürlich sitzen, die sagen so, jetzt mach du auch nochmal eine Handreichung zu KI.
Das heißt, es gibt immer einen Kultusminister in jedem Bundesland und der macht das für sich selber nochmal und guckt halt nicht, wie es die anderen sowieso schon gemacht haben.
Inwiefern die sich dann über die Schulter gucken, das weiß ich nicht. Zumindest ist es nicht transparent so kommuniziert, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt mal an einem Strang.
Würdest du dir wünschen als Lehrer, dass Bildung nicht mehr Ländersache bleibt, sondern dass wir sagen, das ist eine Sache, die der Bund übernimmt ab jetzt?
Nee, so groß nicht. aus dem einfachen Grund, man stelle sich vor, dass die Wahlen so weitergehen, wie sie gerade weitergehen. Der Föderalismus, der wurde ja aus dem Grunde erschaffen, dass es kein zentralistisches System gibt, was eine Gleichschaltung sehr einfach möglich macht. So schlimm es ist, das zu sagen, aber das wird gerade wieder relevant. Mhm. Aber es gibt trotzdem gute Ideen. Zum Beispiel eine Idee, die ist jetzt ein bisschen nerdig, aber vielleicht für den einen oder anderen nachvollziehbar ist, dass es einen Präsidenten der Kultusministerkonferenz gibt, der parteiunabhängig ist. Damit die einzelnen Kultusminister nicht nach Wählerstimmen gucken müssen, wenn sie was machen, sondern dass es einen gibt, der so eine gewisse Lenkung hat, vielleicht so eine Art Vision. Also das heißt in der politischen Umsetzung. Aber was ich mir in der Tat wünschen würde, wäre ein dicker, großer Aufschlag vom Bundeskanzler. Der hat überhaupt kein Mitspracherecht, überhaupt keine Frage, das wäre nur symbolisch. Aber diese Symbolik brauchen wir. Weil wir hatten letztes Jahr sowas, das hieß Bildungsgipfel. Mhm. Dieser Bildungsgipfel bestand darin, dass von 16 Kultusministern 2 gekommen sind und mit der Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger irgendwie 1,5 Stunden eine Podiumsdiskussion gemacht haben. Das ist doch kein Bildungsgipfel. Das war sozusagen die Höhe, aber kein Gipfel. Und deshalb finde ich beides. Man braucht natürlich so pragmatische politische Lösungen, wie zum Beispiel so eine. Aber es bräuchte, finde ich, auch mal ein großes Wort. Wir brauchen 1,5 Millionen Fachkräfte aus dem Ausland, während jedes Jahr 50.000 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. Hä? Also dieser Zusammenhang ist doch jetzt irgendwie nicht so schwierig zu begreifen. Ja? Deshalb glaube ich, dass es auch nötig wäre, einen richtig großen Aufschlag zu machen.
Ein
richtig großer Aufschlag heißt, Olaf Scholz sagt hier, ich versammle jetzt hier die wichtigsten Größen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, parteiübergreifend, alle demokratischen Parteien, versammle ich zu einem großen Gipfel, der eine Klausurtagung, die 5 Tage geht, wo wir uns die Frage stellen, was wollen wir mit unserer Bildung, wie wollen wir das erreichen. Es gibt verbindliche Erklärungen. Mark Rackles, der ehemalige Staatssekretär von Berlin, hat gesagt, wir brauchen auch einen Staatsvertrag, in dem die Länder dann verbindlich regeln, wie viel Geld sie jedes Jahr dafür, sowas.
Ah, so wo sie praktisch die Länder verpflichtet werden, dass sie so und so viel Prozent des Geldes, was sie einnehmen, in die Bildung stecken.
Gleichzeitig verpflichten und aber auch symbolisch. Symbolisch heißt, wie gesagt, alle sind sie da. Das hatten wir schon mal. 2008, der Dresdner Bildungsgipfel unter Angela Merkel. Da wurden 8 Punkte festgelegt. Einer dieser 8 Punkte, übrigens die ersten 3 sind, Bildung ist sozusagen das wichtigste Gut. Der 2. Punkt, Sprachenlernen ist key. Das 3. ist, wir brauchen Chancengerechtigkeit, sowas. Einer dieser Punkte war, dass man sich verpflichten wollte, jedes Jahr 10% des Bruttoinlandproduktes in Bildung zu stecken. Und das wurde in keinem Jahr erfüllt. Also es ist jetzt, ne, nur um mal zu sagen, das ist nichts, was ich mir irgendwie ausdenke und wo man sagt, ne, das ist aber total utopisch. Der Wille müsste da sein. Und übrigens, wenn wir schon dabei sind, dass der Wille da sein müsste, auch die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben, gibt es schon. Also das heißt, das sind auch nicht alles Kopfgeburten, sondern es gibt schon Schulen, die diese Prüfungssituation anders machen. Es gibt schon Schulen, die Heterogenität der Schülerschaft in Leistung umsetzen. Das gibt es alles schon. Es wird nur nicht ausgerollt. Da fehlt einfach, naja, nur zu sagen, da fehlt der Wille, wäre jetzt auch ein bisschen gemein, weil wir leben natürlich auch in stürmischen Zeiten. Das muss man ganz klar sagen.
Der Lehrerjob ist auch wichtig. Es müssen die Stellen auch besetzt werden. An der Schule meiner Kinder war das so, dass ganz viele Lehrerstellen nicht besetzt waren. Wie ist denn da die Situation im Moment?
Ja, das Problem ist, dass man leider nicht sagen kann, es ist genau so für jede einzelne Schule. Also will sagen, wir haben es mit einem Lehrermangel bis 2035 von, je nachdem wie man glaubt, 80 bis 100.000 Leuten zu tun. 80 bis 100.000. Aber das gilt vor allen Dingen für die Grundschulen. Und für die Schulen im Brennpunkt, nicht für die Gymnasien.
Das da heißt sind jetzt, genug Lehrer, deiner Meinung nach?
Nicht meiner Meinung nach, das ist so. Ja. Also und da hängt es aber ein bisschen an den Fächern. Also ich gebe ein Beispiel, wenn du heute Englisch, Deutsch und Geschichte studierst wie ich, dann wird es schwer ins Gymnasium zu kommen. Aber es gibt so Fächer wie manche MINT-Fächer, also sowas wie Physik zum Beispiel wird gesucht und dann katholische Religion, solche Sachen. Also es ist nicht überall gleich. Und dann hat es auch noch mit den Lagen zu tun, also die Schulen auf dem Land suchen händeringend. Das sorgt jetzt in NRW gerade für ganz schön Aufruhr, weil dort Grundschullehrkräfte einfach von A nach B gepackt werden, ohne gefragt worden zu sein. Weil natürlich die Regierung sagt, okay, also wir müssen das jetzt halt irgendwie anders umverteilen. Aber es ist eine riesig große Lücke, die da entstanden ist, ja.
Das ist einfach auch so schlimm, vor allem wenn man weiß, wie schwierig es ist, Lehrer zu werden und wie lange die Ausbildung ist, um Lehrer zu werden, was du alles lernst, bevor du zum ersten Mal wirklich eine Klasse unterrichten kannst, können wir auch gleich mal sprechen. Ich will von einer Situation von einer Freundin von mir erzählen, die ist seit fast 30 Jahren Lehrerin, genauso alt wie ich, macht diesen Beruf auch heute noch mit großer Liebe und Leidenschaft. Die war nie krank, die ist einfach mit Herz und Seele Lehrerin. Ist wegen des Jobs ihres Mannes irgendwann von Köln nach Bayern erst und jetzt nach Baden-Württemberg vor vielen Jahren umgezogen und möchte jetzt, weil ihre Kinder aus dem Haus sind, weil ihr Mann mittlerweile wieder in Köln arbeitet, wahnsinnig gerne zurück.
Mhm.
Sie darf aber nicht.
Ich kann es mir denken, ja.
Sie kann nicht zurück. Die hat jeden Antrag gestellt, du kannst dann so auf Ländertauschverfahren hoffen und es wird abgelehnt. Das heißt, ihr Ehemann, der war sowieso schon ganz viele Jahre in einem anderen Bundesland. Der ist jetzt wieder in ihrer Heimatstadt. In ihrer Heimatstadt sind auch ihre Eltern. Der Vater ist gerade gestorben. Die Mutter ist pflegebedürftig. Die möchte gerne da zurück. Sie darf es nicht, weil es gibt keinen Lehrer aus Köln, der wechseln wollen würde, wo man tauschen könnte. Und Baden-Württemberg lässt sie nicht los, weil sie die Lehrkraft brauchen. Ich finde das pervers.
Das führt dazu, dass die dann wahrscheinlich irgendwann denkt, also bevor ich hier meine Beziehung aufs Spiel setze, gehe ich aus dem Dienst raus.
Genau. Sie könnte auf ihren Beamtenstatus verzichten, aber natürlich ist es etwas, ne, wie du sagst, ein Lehrer bekommt keinen Bonus, aber du bist irgendwann Beamtin und hast natürlich dann eine sichere Rente. Die hat sie sicher erarbeitet. Ich finde, das ist doch auch eine Perversion unseres Bildungssystems, dass man nicht die Lehrer auch belohnt für einen langen Job und für die Tatsache, dass sie diesen Beruf über so eine lange Zeit ausgeübt haben.
Also es gibt eine Form von Belohnung, ne? Es gibt sozusagen eine, in gewisser Taktung wird ja das Lehrergehalt mehr. Innerhalb des Lehrerberufs hat man wenige, ich sag mal in Anführungsstrichen, Karrierechancen. Aber das, was du gesagt hast, ja, das ist pervers und in gewisser Weise ja in diese Struktur eben eingepreist, weil man stelle sich jetzt mal vor, die Lehrer wären nicht verbeamtet. Dann hätten wir noch ein viel größeres Problem. Was meinst du, was die demonstrieren würden? Darf ich ja nicht als Beamter. Ich darf protestieren und das muss ich auch immer wieder laut sagen, ne, damit Lehrkräfte nicht die falsche Idee davon haben, dass sie sich nicht politisch äußern können oder nicht demonstrieren können für zum Beispiel Demokratie oder so. Aber man darf eben nicht streiken oder seine Arbeit niederlegen. Und deshalb werden ja auch den Teufel tun, das zu machen. Und das ist dann aber diese Kehrseite, die man sich mehr oder weniger mit einkauft, die man aber in den meisten Fällen erst mitkriegt, wenn es dann hart auf hart kommt, wie jetzt bei deiner Freundin. Bitter.
Wenn man sich nochmal Schulen anguckt, wo auch du vorhin gesagt hast, bei manchen Schulen funktioniert es gut. Die schaffen es, obwohl sie ganz normale Schulen sind, Unterricht anders zu gestalten und Unterrichtsstoff den Kindern anders zu vermitteln. Was machen die anders?
Boah, da gibt es ganz verschiedene Punkte. Es hängt sehr, sehr viel an der Schulleitung. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber sagen wir mal so, um in der Schulleitung zu sein, muss man nicht zwangsläufig ein Leader sein.
Mhm.
Gut, wenn man einer ist, aber genauso wie man Lehrer werden kann, ohne jetzt zwangsläufig gute Beziehungsarbeit machen zu müssen. Also das heißt ja nicht, dass die das nicht sind und dass es nicht gute Schulleitung gibt, aber es ist nicht zwangsläufig so. Wenn eine Schulleitung sehr gut ist in Personalführung, sehr gut ist in Visionen, sehr gut ist, Leute mitzunehmen, im Prinzip wie ein Lehrer, nur eben auf einem anderen Level, und dieses Vertrauen aufbaut, dann kann eben so eine Veränderung stattfinden. Ich habe zum Beispiel mit dem Schulleiter einer Karlsruher Schule gesprochen, mit Micha Palesche. Die haben den sogenannten Roten Salon. Da sprechen Eltern, Schüler und das Kollegium auf Augenhöhe über Veränderungen.
Ja.
Und das bewirkt unheimlich viel, weil ein Schüler jetzt einbringen kann, okay, ich würde gerne sozusagen den Schulhof ein bisschen anders machen, um die Atmosphäre anders zu gestalten, sowas. Ne? Also und da merkt man aber auch, dass das, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine normale Schule ist, die ganz viele Dinge anders macht, wird entsprechend auch mit Preisen überhäuft. Genauso wie zum Beispiel die Alemannenschule in Wutöschingen. Die haben Unterricht ganz abgeschafft, sondern die Schülerinnen und Schüler haben eine digitale Plattform. Die werden begleitet. Es gibt keine Unterrichtsräume, sondern Arbeitsplätze. Und die werden zu einer Autonomie hin erzogen. Und zwar, der Schulleiter hat mir das so erklärt, der Stefan Ruppaner, dass man am Anfang, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schein ist oder eine Bescheinigung oder so, aber am Anfang wird man begleitet. Und je mehr man zeigt, dass man selbstständig arbeiten kann, desto mehr wird losgelassen. Er hat gesagt, es gibt Oberstufenschüler, die haben einfach einen Schlüssel zur Schule.
Die treffen sich gar nicht mehr im Klassenraum?
Nö, die können. Also es gibt auch keinen Klassenraum. Also es gibt dann so Meetingräume und es gibt Stillarbeitsplätze und so. Es gibt tatsächlich auch das, wenn man das googelt, Alemannschule Wutöschingen, dann sieht man, das sieht aus ein bisschen wie so ein Hochseilgarten. Da gehen so Treppen hoch und oben sind Arbeitsplätze. Es ist ein stiller Raum. Da darf man auch nicht sprechen. Komplett still. Und das wissen aber auch alle. Also es ist kein Unterricht. Und wie gesagt, digitale Plattform. So. Und dann.
Jetzt muss ich aber sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, weil ich finde, das ist das, also alles, was ich mich gerne an meine Schule erinnere, ist, wo wir zusammen waren. Die Gemeinschaft.
Das geht mir auch so. Aber nochmal, da gibt es ja Gemeinschaften. Ist halt anders organisiert. Mhm. Und nochmal, es gibt auch Räume, wo dann die Lehrer sind und wo man die Sachen diskutiert, wo man Präsentationen hält. Nur, es ist eben nicht so dieses, was steht jetzt im Stundenplan? Sondern es ist, mit was beschäftige ich mich jetzt? Und wenn du dich eine Woche lang nur mit Theater beschäftigen möchtest oder mit deinen Schwerpunkten, dann kannst du das machen. Dann machst du Mathe die nächste Woche.
Solche Schulen sind natürlich vielleicht jetzt nicht so digitalisiert, aber die Waldorfschule und so diese Form von Schulen, wo, sagen wir mal, Schüler selber mitgestalten können und mitwissen können oder mitbestimmen können, was sie lernen wollen. Da ist so meine Erfahrung für manche Kinder mega toll. Die gehen da raus und sind wach im Kopf und haben ganz viel gelernt. Aber da gibt es dann auch welche, die rutschen so ein bisschen durch. Ne? Man muss dann für sein Kind die richtige Schulform finden oder was ist das Geheimnis?
Also ich war ja Waldorfschüler 13 Jahre. Ja? Ne? Also ich habe das alles durchgemacht und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so viel mitsprechen konnte. Auf der anderen Seite wurde ich unglaublich empowered. So, ne? Und es gab halt auch keine Noten und das ist ja das, wo wir drüber gesprochen haben. Bin ich sehr von beeinflusst. Und du hast recht, deshalb ist diese Schulsuche irgendwie so schwierig, weil du das oftmals vorher halt nicht weißt.
Lass uns doch mal bei den Schulformen bleiben, die wir grundsätzlich erstmal haben, aber gucken, wie können wir dort besser am Ende den Kindern mehr Wissen beigebracht haben oder mehr beigebracht haben für ihr Leben. Es gibt ja diese Geschichte, wo Jugendliche gesagt haben, so, jetzt habe ich meine Schule beendet, ich weiß, wie eine Gedichtanalyse geht, aber ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich weiß nicht, wie meine Steuererklärung, wie ich einen Ausbildungsplatz finde, alles das. Das heißt, es war eine Grundstimmung und das kann ich auch sagen, das habe ich wahrgenommen, auch bei Jugendlichen in meinem Umfeld, dass die danach lost sind. Mhm. Und zwar mehr, als wir das früher waren. Was könnten wir unseren Kindern und Jugendlichen in der Schule beibringen, damit sie das weniger schlimm empfinden? Konkret gefragt, bräuchte es Fächer wie Hauswirtschaft, Ernährung,
das gibt's ja schon.
Kochen?
Das Interessante ist, dass das meiste davon, was immer gefordert wird, gibt's schon. Das zum Beispiel vor allen Dingen in der Realschule, aber zum Beispiel Finanzierung, Steuern etc. gibt's auch im Gymnasium. Es kommt immer darauf an, wie viel wird das gemacht, aber ich glaube ehrlich gesagt, darum geht's nicht. Ich glaube, es geht um eine andere Frage, das Warum muss ins Zentrum. Und das meine ich ganz konkret in jeder Stunde. Warum machen wir, was wir machen? Es gibt so eine Motivationstheorie von der Studie DC und Ryan, die sagen, um motiviert zu sein, muss man sozial eingebunden sein, muss man die Kontrolle haben und Autonomie und natürlich verstehen, warum man das tut. Mhm. Wenn sich Schule zu sehr auf die Abschlüsse und auf die Prüfungen und auf die Tests und so weiter konzentriert, dann koppelt sich das manchmal so ab. Dann sitzen die da und machen irgendwas. Wenn die fragen willst, warum eigentlich, dann wüssten die keine Antwort. Oder, das kennen die Eltern vielleicht von zu Hause, die müssen es erklären. Mhm. Wir müssen dahin kommen zu sagen, der wichtigste Punkt ist, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, was kann ich damit machen? Warum ist das eigentlich so? Und warum machen wir das gerade? Und wenn man diese Antwort nicht hat, dann müsste man es wegmachen.
Okay, ganz konkret, das heißt zum Beispiel bei vielen Dingen, die man im Matheunterricht lernt, die man nicht mehr braucht.
Weg damit. Ich habe mit einem Matheprofessor gesprochen, mit dem Christian Spannagel in die Schule brennt. Der hat gesagt, es gibt in Mathematik bestimmte vertiefende Inhalte, die brauchst du nach der Schule sogar dann nicht, wenn du Mathematik studierst.
Ist das nicht irre? Warum kann nicht jemand, der für das Mathe-Curriculum zuständig ist, es rausschmeißen?
Ja, das kann ich dir sagen, weil sich da 20 sehr intelligente Leute für 10 Jahre hingesetzt haben und jeder hat versucht, seinen Punkt da reinzuschreiben und alle werden den Teufel tun, ihre Sache da wieder rausnehmen zu lassen. Deshalb
irre.
Ist es auch eine persönliche Sache der Lehrer zu sagen, das mache ich jetzt aber.
Da bräuchte es vielleicht auch nochmal wirklich so eine Bewegung, dass man sagt, ermächtigt die Lehrer zu sagen, schmeißt den Quatsch raus, den ihr selber zum Teil noch nicht mehr versteht.
Ja, I try my very best. Ist wirklich so, ja.
Lass uns noch einen letzten Blick nochmal auf die Schüler in den Schulen richten. Wenn du deine Schüler fragst, was müsste passieren, dass sich Schule besser anfühlt?
Da war eine Schülerin aus der Oberstufe, die sagte, Herr Blume, ich muss Ihnen was sagen, wir haben in den letzten Stunden zu wenig gedacht. Also erstmal super, ganz viel ist super, denn sie kritisiert mich offen, weil sie weiß, sie muss nichts befürchten. Und dann hat sie mir das erklärt und ich musste ihr zustimmen. Das waren nämlich Stunden, da ging es um Abiturformate. was muss ich da jetzt genau machen? Wie muss ich das machen? Da muss das üben. Und sie hat gesagt, ich habe mich immer so auf den Deutschunterricht gefreut, weil er so zum Denken angeregt hat. Und danach bin ich nach Hause gegangen, habe das mit meiner Familie noch weiter diskutiert und so. Und das ist eigentlich das, was Schule leisten muss aus meiner Sicht. Neben, wir haben jetzt gesagt, finanzielle Unabhängigkeit, Orientierung, persönliche Selbstwirksamkeit, aber eben diese Lust am kritischen Durchdringen von Inhalten, wo man danach sagen kann, dann, ja, habe ich jetzt gemacht, muss ich jetzt nicht mein Leben lang machen. Aber irgendwie war es trotzdem interessant.
Und wenn man noch einen letzten Appell in Richtung Politik geben müsste oder könnte?
Der Appell ist total einfach. Bezieht die Kinder und Jugendlichen mit ein. Bezieht die mit ein. Thematisiert die. Kinder haben keine Lobby und das ist schlecht. Und natürlich können die sich nicht nur danach richten, weil unsere Demografie gerade so aussieht, dass man dann abgewählt wird von denjenigen, um die man sich kümmern müsste. Das ist eine Rentnerrepublik. Ja. Aber bezieht die Kinder und Jugendlichen mit ein. Das ist der Appell.
So, den nehme ich jetzt mal einfach mit auf. Wir müssen die Lobby für unsere Kinder sein. Ich muss auch als Oma noch Lobbyistin für Schüler sein. Das ist ehrlich gesagt eine Lebensaufgabe.
Ja, absolut.
Das muss die Aufgabe unserer Gesellschaft sein und wir machen das nicht gut genug. Wir können noch lautstärker einfordern, dass mehr Geld freigemacht wird für unsere Schulen, für die Schüler, für die Bildung, für die Schüler. Und die Politik muss das auch machen.
Absolut. Das ist übrigens auch im eigenen Interesse. Denn wenn die Kinder und Jugendlichen nicht gute Bildung erfahren, dann bezahlt uns irgendwann keiner mehr die Rente. Insofern ist genau das auch Eigeninteresse.
Vielen Dank für alles, was du machst für unsere Jugend und für das schöne Gespräch. Danke dir, Bob.
Danke dir für die Einladung.
So, das war ein Gespräch. Es ist halt unheimlich komplex und manchmal gar nicht so leicht, das so auf den Punkt zu bringen, wie man sich das so vorgestellt hat. Ich habe versucht zu verstehen, wie es sein kann, dass die Schulen immer noch so desaströs ausgestattet sind und warum wir es nicht schaffen, Schülern mehr Freude am Lernen beizubringen. Ein bisschen haben wir vielleicht verstanden, wie es sein könnte und was für Kinder und Jugendliche besonders schön ist, wenn sie zur Schule gehen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was vielleicht passieren müsste, damit immer mehr Schüler tatsächlich aus der Schule gehen und sagen, eigentlich war das eine tolle Zeit und war eine geile Zeit und da habe ich ein bisschen was mitgenommen für mein Leben. Vielleicht sogar ganz viel mitgenommen. Man kann ganz viel jetzt noch darüber sprechen und wir werden ganz bestimmt hier noch häufiger tolle Gäste haben, die ihre Erfahrungen mit uns teilen, mit mir teilen wollen. Das war ein erster Versuch und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, was ihr euch wünscht, welches Thema ihr vielleicht gerade so aus dem Bereich Bildung und Schule euch noch wünscht, wo wir nochmal in die Tiefe gehen können. Oder vielleicht seid ihr selber Lehrerin oder Lehrer und wollt mal von eurer Erfahrung erzählen. Schreibt mir über Instagram oder eine Mail an hey@mwimarlene.de. Ich danke meinem kleinen Team, mit dem ich zusammen diesen Podcast produziere. Das ist eine ganz, ganz große Freude, gemeinsam mit euch, die zuhören, einfach Themen aufzugreifen, die uns unter den Nägeln brennen und am Herzen liegen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.